Herzlich willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire.
So, moin zu einer neuen Folge meines Podcasts und damit heiße ich meinen heutigen Gast herzlich willkommen. Ja, moin Patrick Glöckner und wir starten einmal mit einer kurzen Selbstvorstellung.
Ja, schönen guten Morgen oder moin in den Norden. Ja, mein Name ist Patrick Glöckner, ich bin vom Beruf Fußballtrainer und habe die verschiedensten Stationen durchlaufen, von der Jugend bis nach oben in den Profibereich. Und deswegen freue ich mich heute, Tjalf, bei dir dabei sein zu dürfen.
Ja, du sagst schon, du warst auch im Profibereich tätig. Da sind ja unter anderem Hansa Rostock zu nennen als Cheftrainer und als Co-Trainer auch bei St. Pauli. Also auch bekannte Namen auf jeden Fall dabei. Und du hast ja auch im NLZ unter anderem die U19 von Eintracht Frankfurt trainiert. Deshalb glaube ich, hast du da ja spannende Erfahrungswerte, dass wir uns über den Übergang von der Jugend in den Herrenfußball unterhalten können und dann auch speziell über den Übergang in den Profibereich oder ja sehr ambitionierten Bereich. Vielleicht gehst du einmal auf deine Perspektive ein. Was würdest du so sagen? Sind so diese, naja, hauptsächlichen Fähigkeiten, wo sich was verändert bei dem Übergang, wo du sagst, darauf muss man vorbereiten?
Also generell ist es immer schwierig, Talente wirklich zu erkennen, beziehungsweise das Entwicklungspotenzial zu sehen, was die Talente in sich haben, weil es ist ja nicht nur das Fußballerische, das sind dann natürlich, also die technisch-taktischen Sachen, sondern es sind natürlich auch die athletischen und physischen Parameter, die für den Profibereich stimmen müssen, weil da ist es halt extrem unterschiedlich, wie die Spieler aufgestellt sind, gerade in Bezug auf Schnelligkeit zum Beispiel, was ja mittlerweile im Profifußball in ganz oberen Bereichen absolutes Muss ist. Geht aber auch immer darum zu erkennen, wie ein Spieler ja sich zunächst einmal in den Herrenbereich etablieren kann. Bedeutet, ist es dann erst über eine U23-Mannschaft oder U21-Mannschaft bis hin zu dem Spitzenteam nach oben in die erste Mannschaft? Ist es dann die erste, zweite Liga oder ist es nur die Entwicklung in die dritte Liga? Bei uns damals war es halt der Sprung, dann wäre es der Sprung in die erste Liga-Mannschaft gewesen. Das ist natürlich ein sehr großer Sprung. Wir hatten aber zu dem Zeitpunkt, als ich dort noch trainiert habe, noch eine U23-Mannschaft am Start gehabt. Das bedeutet, die habe ich ja vorher auch 2 Jahre mit dem Alexander Schur als Co-Trainer betreut. Und deswegen haben wir immer darauf Wert gelegt, alle Parameter abzudecken und entsprechend zu schauen, wie der Spieler sich ja auch in seiner Welt des Fußballs wohlfühlt, weil ohne Selbstvertrauen und ohne Wohlfühlen wird es wahrscheinlich nur schwer sein, eine Entwicklung zu fördern.
Du hast jetzt schon angesprochen, dass es schwierig ist, erstmal so ein Talent zu erkennen. Und da würde mich interessieren, weil du auch gesagt hast, es geht ja nicht nur um die fußballerischen Eigenschaften, sondern auch um die Athletik. Auch die Persönlichkeitsmerkmale sind ja auf jeden Fall ein Faktor. Auch wenn wir dann über Athletik sprechen, kann es ja sein, dass einer vielleicht in der Jugend einfach aufgrund seines Entwicklungsstands noch nicht so weit ist, aber einfach ja ein Arbeiter ist. Das kann man ja auch erkennen. Und dann vielleicht sagt, okay, später glaube ich aber schon, dass der mit einer ordentlichen Physis punkten kann, weil der viel trainieren wird, einfach weil er diese Persönlichkeitsmerkmale hat. Wie würdest du das sagen? Man guckt ja gerne mit Weitblick und versucht so eine Prognose zu wagen, da wird er später mal sein und guckt nicht so auf den Ist-Zustand. Was sind da für dich so die Schwierigkeiten und wie würdest du da, naja, rangehen, wenn wir jetzt über, naja, Scouting wäre das ja quasi sprechen?
Also wenn man jetzt nicht unbedingt einen Lionel Messi oder einen Cristiano Ronaldo hat, dann kann man wirklich sagen, Wille schlägt Talent. Bedeutet für mich immer, wie gut machen die Jungs mit und wie viel sind sie bereit zu investieren in die Trainingsarbeit und in ihre eigene Entwicklung. Und dieser Ansatz ist eigentlich entscheidend dafür, wie du mit dem Spieler, in welchem Ausmaß du mit dem Spieler trainieren kannst, weil da geht es ja auch viel um Individualtraining, es geht viel um Coaching, es geht in dem Bereich auch klar um taktische Inhalte, die ja auch ganz wichtig sind, wenn der Spieler nach oben kommt, damit der Cheftrainer dann auch ihn direkt so einwechseln kann, dass er natürlich auch über seine Rolle sich bewusst ist. Aber das Entscheidende für mich ist eigentlich, ein Spieler braucht immer irgendeine Waffe. Ja, ein Spieler hat eine extrem schnelle Handlung, also ist handlungsschnell, oder ein Spieler hat eine ganz besondere Geschwindigkeit, also ein Topspeed, wo man sagen kann, der Spieler ist einfach in seiner Endgeschwindigkeit oder in seinem Antritt vielleicht in den und den Situationen brandgefährlich oder nicht aufzuhalten oder bei einer hochstehenden Abwehr kann extrem gut hinten ablaufen, wenn es jetzt ein Innenverteidiger ist. Also das sind so Waffen, bei denen ich der Meinung bin, dass sie entscheidend sein können für den Profibereich. Hinzu kommen natürlich, wie gesagt, die Attribute Spielauffassung, Entwicklung, Persönlichkeit, Selbstvertrauen auf dem Platz, ja, Fehler machen und so weiter, alles im grünen Bereich. Nur das Entscheidende ist immer, wie reagiere ich auf den Spieler, wie gehe ich damit um, dass man nicht zu lange hadert, dass man einfach wieder weiß, okay, die nächste Aktion kommt, die mache ich besser und in der nächsten Aktion entwickle ich mich dann auch schon wieder weiter. Und dieser Prozess, der ständig läuft in Kombination mit uns Trainern, mit den Gesprächen, mit den ganzen Trainingseinheiten. Und wie gesagt, auch mal den Spieler persönlich kennenlernen, dass man ihn besser einschätzen kann, wie er als Person wirkt und wie man den optimalsten Kanal zu ihm findet. Und wenn man das berücksichtigt, denke ich, kann man die beste Entwicklung fördern. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Spieler Profi wird, weil es gibt halt sehr, sehr viele gute Spieler. Aber die Wahrscheinlichkeit erhöht sich um ein Vielfaches, wenn man alle Parameter abdeckt.
Du hattest jetzt schon gesagt, Wille schlägt Talent und da finde ich es auch immer ganz spannend. Es gibt so diese Diskussion bei Spielern, naja, die sich nicht so in ein System reinpressen lassen. Da hatte letztens ein Ausbilder gesagt, es würde so Spieler geben, naja, die musst du einfach machen lassen und dann freust du dich entweder darüber, was er mit dem Ball macht, oder es ist halt ja ein Fluch und du regst dich drüber auf. Naja, was sagst du dann zu solchen Spielern, wenn du sagst, Wille schlägt Talent, dann könnte man ja auch der Auffassung sein, man braucht einen Spieler, den man irgendwie coachen kann. Und wenn du so einen Spieler hast, dann könnte man ja auch sagen, ist das schwierig, den zu coachen, weil der irgendwo so in Anführungszeichen sein eigenes Ding macht. Also, wie stehst du zu solchen Spielern? Sind das Talente, wo du sagst, die muss man selektieren, weil man nicht mit denen arbeiten kann, oder sagst du, davon bräuchten wir mehr?
Nein, davon bräuchten wir auf jeden Fall mehr. Das sind ja die Ausnahmetalente, von denen ich gesprochen habe, die aber wirklich nur sehr, sehr selten vorkommen. Das heißt, wenn man so einen Freigeist auf dem Platz hat, der echt wirklich gute kreative Fähigkeiten hat und einen Mehrwert für die Mannschaft bringt, dann ist es entscheidend, dass man die Mannschaft drumherum so aufstellt, dass man seine Schwächen ausgleichen kann. Aber das sind dann wirklich Spieler, die in der Jugend schon extrem weit vorne sind. Da haben wir zum Beispiel, damals bei mir war es gewesen, als ich bei der Eintracht war, Marc Stendera zum Beispiel, der hatte in der Jugend die ganzen Jugendnationalmannschaft durchlaufen, teilweise schon übersprungen. Das war ein Megatalent, unfassbar, was der in der Jugend eigentlich fabriziert hat. Ja, oder ein Sonny Kittel, der auch bei Eintracht Frankfurt in der Jugend war, Luca Waldschmidt, Marc-Oliver Kempf. Das sind Spieler, die stehen dann so ein bisschen über den Dingen, die sind sehr, sehr kreativ. Die brauchen dann halt Backups in der Rückwärtsbewegung, aber die geben dir nach vorne so viele positive Impulse und binden den Gegner, dass du sehr davon partizipieren kannst. Und wie gesagt, das sind auch so vom Kopf her Freigeister, die anders zu handeln sind. Das sind halt Frankfurter Jungs, die vielleicht nicht in das Schema F passen, aber die absolut zu der Mannschaft gehören und bei denen man echt Freude hat, wenn man die auch spielen sieht.
Du hast ja jetzt schon gesagt, dass man zu Spielern den optimalen Zugang finden muss. Und bei solchen Spielern ist das vielleicht ja für den einen oder anderen Trainer ein bisschen schwieriger. Glaubst du, dass man das in der Trainerausbildung mehr anvisieren müsste, weil unsere Gesellschaft ja eigentlich, naja, so wie sie funktioniert, auch schon von klein auf in der Schule eigentlich eher darauf getrimmt ist, dass, naja, man auf diese Autoritätsperson irgendwie hören muss und dass man sich in so ein System irgendwo reinpressen lassen muss. Also müsste man das in der Trainerausbildung nochmal besonders fixieren.
Das glaube ich eher weniger, weil ich denke, dass die Trainerausbildung schon sehr vielseitig ist und dir wirklich alles mitgibt, was du brauchst. Ich glaube, dass das eine Sache des gesunden Menschenverstandes ist, der einer persönlichen Sozialkompetenz, so wie du selber groß geworden bist. Ich sage immer, so wie du selber behandelt werden willst, so musst du andere behandeln. Man muss auch mal weggucken, wenn irgendwas passiert, was in dem Moment vielleicht jetzt nicht der Norm entspricht. Und deswegen ist das einfach eine Sache, mit der jeder Trainer anders umgeht und da gibt es auch keine Norm. Also ich denke nicht, dass ein Prüfer kommen kann und sagt, wenn der Spieler jetzt so und so mit der Mannschaft umgeht oder das und das fabriziert hat, solltet ihr Schema A, B, C anwenden. Natürlich haben wir unsere Backups, dass wir sagen, okay, in der Diskussion gehen wir so rein oder wir versuchen es erstmal so aufzubauen. Aber letztendlich muss man den Spieler sehen, man muss spüren, wie ist die Aura jetzt gerade in der Kabine, wie demütig ist er selber in dem Moment. falls mal was so gelaufen ist und er selber weiß, shit, ich habe echt Mist gebaut. Aber jeder Mensch macht Fehler und man muss jeden wieder abholen, da wo er ist. Und der Mensch steht immer im Vordergrund, danach kommt der Sportler. Und auch wenn man diese Reihenfolge einhält, kannst du den Sportler fördern oder den Fußballer in dem Fall. Und wenn es nicht so ist, wird er nie für dich durchs Feuer gehen und für die Mannschaft. Und entsprechend wird er sich nie hundertprozentig entfalten können. Man sieht das ja oft bei Spielern, die in einem Verein sind und nicht performen, dann einen Vereinswechsel machen und auf einmal extrem über sich hinauswachsen und man den Spieler kaum noch erkennt. Und das hat viel damit zu tun, wie fühlt er sich in dem Umfeld wahr, wie kommt er mit dem Trainer aus, wie auch mit den Mitspielern. Und das ist halt einfach der Unterschied bei den Fußballern. Die sind ja eine Art Künstler und die muss man auch ein Stück weit so behandeln. Und die Leine muss halt schon, wenn man Leine sagen soll oder kann, soll dann schon etwas länger sein. Aber trotzdem, sorry, das muss ich noch ergänzen, trotzdem natürlich in einem ganz gesunden Korsett, in einem Rahmen, so dass du wirklich, so wie du es auch gesagt hast, Autorität, Respekt, Disziplin, diese Basics, die müssen natürlich hundertprozentig stimmen, sonst kannst du niemals mit so einem großen Team kontinuierlich arbeiten, weil das ganze Staff kommt ja auch noch dazu. Also du arbeitest mit 40, 50 Leuten, da muss auch jeder wissen, was zu tun ist. Aber wie gesagt, auch wir Trainer, auch ich als Trainer, wir machen unsere Fehler und wir machen auch manchmal Dinge, die vielleicht nicht nachvollziehbar sind, aber vielleicht hinterher ja, so ein bisschen fruchten und jeder weiß, warum man gewisse Register gezogen hat, die in dem Moment aber vielleicht nicht so sind, wie es jemand erwartet hat. Und deswegen ist es immer wichtig, das Endprodukt zu sehen und den Menschen in den Vordergrund zu stellen.
Ich würde gern jetzt in Bezug auf den Übergang in den Herren- oder dann auch Profifußball naja, so ein bisschen konkret werden, dass die Hörer was Greifbares haben. Und da wäre meine Frage, was ist für dich so, naja, die heiße Phase in der Ausbildung, wo du sagst, da scheitert es vor allem in Bezug auf den Übergang. Also wo müsste man vielleicht besonders ansetzen, dass man, naja, dass mehr Spieler diesen Schritt packen?
Also ich denke, dass wir ja mit der höchsten Auszeichnung mit dem Fußballlehrer und drunter mit der A-Plus-Lizenz schon wirklich ein breites Spektrum abgedeckt haben. Das Entscheidende wird auch sein, wie jetzt zum Beispiel die Trainer damit umgehen. Also das heißt, du kriegst eine Trainingsübung gezeigt, aber du musst sie natürlich auch richtig coachen und du musst auch die Jungs richtig motivieren in der Übung. Und diese Basics, die kann man vielleicht gezeigt bekommen, aber du hast es in dir oder hast es nicht in dir, meiner Meinung nach. Und du musst das Gefühl entwickeln, wann ist die Mannschaft bereit für welches Coaching-Tool zum Beispiel. Ja? Also packst du den Spieler jetzt individuell in der Übung an und sprichst ihn persönlich an, machst du ein globales Coaching und holst die Mannschaft ran. Oder sagst du auch mal, ey, pass auf, heute geht gar nichts, das ist mir alles hier zu unruhig, das ist mir alles zu unkonzentriert. Dann musst du halt auch mal die Übung switchen und nicht versuchen, deinen Plan A auf Teufel komm raus durchzudrücken. Und ich glaube, diese Spontanität und diese Kreativität, die ist ganz, ganz wichtig. Da weiß ich aber nicht, und was heißt, da weiß ich nicht, da gehe ich davon aus, dass man das nicht lernen kann. Das bringt einmal die Erfahrung mit sich. Und das andere ist, was bist du für ein Typ? Wie kreativ bist du aufgebaut? Wie engstirnig bist du? Wie offen bist du? Wie sensibel bist du? Wie hörst du auf dein Trainerteam, was drumherum ist? Wie nimmst du die Körpersprache wahr? Und ich finde, dass das halt die wichtigsten Aspekte sind. Was wir machen können, ist, wir können den Spieler die Sachen zeigen, wir können sie ihm erklären und wir können sie trainieren. Also diese drei Sinnesorgane, die beanspruchen wir als Trainer. Und wenn wir auf denen funken, dann werden wir den Spieler schon irgendwo abholen, so dass er genau Bescheid weiß, was zu tun ist und entsprechend auch ja die Offenheit mit der Mannschaft pflegen. Also brauchst ein Feedback. Wie fühlt ihr euch? Was braucht ihr noch für euer Spiel? Gerade in der Vorbereitung muss man umso mehr sprechen. Und wenn ich jetzt mir die Fußballausbildung anschaue, jetzt auch mit Hannes Wolf, Fußballphilosophie Deutschland, die 4 gegen 4 Tools, die er aufgebaut hat, die finde ich sehr, sehr gut. Die beinhalten unwahrscheinlich viel an allen Aspekten, die du brauchst im Profibereich, auch als auch für dich selber, für deine Weiterentwicklung, weil du sehr, sehr viele Aktionen immer wieder hast in den verschiedensten Situationen und Phasen. Und deswegen denke ich, sind wir da schon auf einem sehr guten Weg.
Glaubst du, man kann einen Altersbereich nennen, wo, naja, die meisten Spieler scheitern? Also ist das eher, dass Spieler meinetwegen in der U17 reinkommen und sind bis dahin gut vorbereitet und dann kommt irgendwas, was sie nicht mehr packen? Oder würdest du andersherum sagen, sie kommen in die U17 beispielsweise rein und davor ist schon viel schiefgelaufen und die Trainer, die in der U17 sind, haben dann das Pech, damit arbeiten zu müssen? Also wo glaubst du, müsste man, ja, jetzt ansetzen, um ja schnell oder langfristig gute Ergebnisse zu erzielen.
Also ich glaube, ein gewisses Alter ist kann man nicht benennen, weil jeder Mensch sich ja anders entwickelt. Klar ist die Pubertätsphase mit die schwerste Phase. Da gibt es auch andere Interessen außerhalb des Fußballs. Und da muss das Gleichgewicht sich halt immer so halten, dass ich weiß, ich mache Leistungssport, dass ich weiß, ich habe ein klares Ziel vor Augen und das ist nun mal Profi werden, sonst würde ich den Aufwand als Spieler ja nicht betreiben in dem Ausmaße. Ich selber war ja auch Profi und bin die ganzen Stationen durchlaufen bei Eintracht Frankfurt in der Jugend. Und gerade deswegen ist es wichtig, dass man natürlich auch außerhalb des Fußballs ein Leben hat, auch Freunde hat, aber man natürlich weiß, in welchem Maß man das ausreizen kann. Und wie man am besten immer wieder zurückkommt und sich seine Erfolgserlebnisse holt, um dann natürlich am Ende sein Ziel zu erreichen, weil der Aufwand ist natürlich schon sehr, sehr groß, ne? Die Jungs sind teilweise nur noch im Fußballkosmos. Deswegen finde ich auch, dass man gerade als Jugendtrainer nicht so auf die Tabellensituation achten sollte. Klar, wir wollen alle Erfolg haben. Klar, es ist wichtig, den Jungs Erfolgserlebnisse mitzugeben. Aber wenn wir doch mal ehrlich sind, geht es darum, die Jungs nach oben hochzubringen. Und da heißt es dann einfach, wir müssen schauen, dass wir den Spieler optimal abholen, unabhängig von dem Ergebnis. Ja, und das ist halt die Krux an der Sache, weil wir halt trotzdem in uns tragen, dieses Siegergehen und diese Mentalität. Wir wollen alle jedes Spiel gewinnen, das ist klar. Aber in der Jugend muss man dann trotzdem schauen. Und deswegen gibt es ja in der Jugendbundesliga mittlerweile auch die Tools, dass man nicht mehr absteigen kann als NLZ und so weiter. Ja, muss man mal gucken, wie das läuft, weil der Leistungsgedanke halt auch entscheidend ist, aber die Kombination, wie gesagt, mit der individuellen Förderung manchmal nicht übereingeht.
Du hattest jetzt schon das Privatleben angesprochen, dass man natürlich auch noch ein Leben außerhalb des Fußballs hat, aber dass sich das eben, naja, die Waage halten muss. Glaubst du, dass das etwas ist, wo man ansetzen muss? Also die Spieler in Bezug auf, naja, das um den Fußball drumherum irgendwie, ja, auszubilden. Ich mag das Wort immer nicht so gerne, aber denen da irgendwie was mitzugeben, weil ich glaube, dass in den Nachwuchsleistungszentren das, was auf dem Platz passiert, ich glaube, da wird schon gar nicht so schlechte Arbeit gemacht, aber so dieses, was man auch gar nicht zu 100% kontrollieren kann, was drumherum passiert, da weiß ich nicht, wie viel da wirklich gemacht wird.
Also das ist ja erstens die Aufgabe der Eltern, die halt das Kind in den sozialen Bereichen drumherum da auch ja, wie soll man sagen, nicht gute Informationen, aber einen guten Background mitgeben müssen. Das bedeutet, die Grundtugenden dort einfach darauf achten, dass die so sind, wie es auch sein soll, dass kein Spieler meint, weil er jetzt in der großen Mannschaft im NLZ Fußball spielt, der Allergrößte dann auch in der Schule oder im privaten Umfeld zu sein. Man muss die Spieler schon immer wieder ein bisschen runterholen, aber trotzdem mit ihnen ganz normal mal umgehen. Das ist auch kein Hexenwerk, weil der Spieler bekommt ja auch in dem Verein schon sehr, sehr viel mit. Das heißt, die Disziplin innerhalb der Kabine, die ich vorhin angesprochen habe, das gegenseitige Miteinander, ja, diese Pünktlichkeit, dieses Zuhören, diese Gespräche, die wir im Laufe der Saison führen. Und generell Teamsportarten tun ja jeden Menschen eigentlich ganz gut, weil die Kommunikation, verbal als auch nonverbal, immer wieder da ist und man gemeinsam an einem Strick zieht und gemeinsam quasi erfolgreich sein möchte. Deswegen finde ich es einfach wichtig, dass man den Spieler auch zu Hause, dass man da einfach auch als Eltern nicht zu ehrgeizig ist und denen dann auch noch erzählt, wie man früher selber gespielt hat und was man machen muss und dann in der Schule auch noch mal Fußball. Ja, die Jungs müssen halt auch mal abschalten können. Und wenn du zu viel Fußball hast und der Kosmos zu klein wird und nur um den Fußball herum, kann er sich meiner Meinung nach nicht entfalten und die Kreativität und die Lust geht irgendwann verloren. Deswegen ist meine Meinung, im Fußball oder in der dem Fußball nicht unbedingt mit in die Schule nehmen. Die sollen da auch ihre anderen Sportarten machen, mit den anderen Kids und Teenagern den ganz normalen Sportunterricht betreiben. Auch wenn man dann zu Hause ist, ja, wenn der Spieler drüber reden möchte, über seine Situation, über das Spiel, alles gut, aber ihm da nicht auch noch erzählen, was zu tun ist oder was er am Wochenende falsch gemacht hat und so weiter. Dafür ist der Trainer da und das Trainerteam. Und die Mitspieler sowieso, die einen permanent auch da mit begleiten in den Situationen und einfach mal, wie sagt man so schön, im Norden 5 Grad sein lassen und entsprechend den Spieler auch so ein bisschen durchatmen lassen.
Du hast jetzt die Eltern angesprochen und dass das auch ihre Aufgabe ist. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Aber man kann sich auch ein bisschen die Frage stellen, was heißt das dann für die Vereine? Also man könnte ja einerseits den Rückschluss daraus ziehen, dass man schon beim Scouting auch aufs Elternhaus irgendwo achtet. Man könnte auch sagen, ich hatte jetzt Susanne Amar und Julia Porat zu Gast. Die machen eben, ja auch, haben sich sehr darauf spezialisiert, auch mit den Eltern zusammen zu arbeiten und wurden dann eben auch von Vereinen engagiert, naja, um da eben, naja, vorzubilden. Sowas könnte man ja dann auch machen, dass man sich jemand extern zum Beispiel ranholt, der dann irgendwo die Eltern auch noch ein bisschen ausbildet. Also das wären die ersten zwei Rückschlüsse, die mir jetzt spontan einfallen. Entweder schon beim Scouting auf die Eltern achten, oder eben, naja, die Eltern auch fortbilden. Also, wie siehst du
Ja.
dieses Thema? Was heißt das für die Vereine?
Also die Elternfortbildung ist ein bisschen übertrieben. Ne? Also man müsste ja jedes Elternteil seine Trainerscheine machen, um den Spieler fruchtbare Informationen mitzugeben. Das nicht. Also was ich gemacht habe, ist, ich habe dann zweimal im Halbjahr, also einmal vor der Saison in der Winter und dann in der Winterpause nochmal, plus die Abschlussgespräche, habe ich die Eltern auch immer mit dazu geholt, als ich im Jugendbereich gearbeitet habe, weil es mir einfach wichtig ist, dass wir ein gutes zwischenmenschliches Gebilde darstellen, dem Spieler die Sicherheit geben und entsprechend aus einem Sprachrohr sprechen. Warum ist das so wichtig? Der Spieler oder die Eltern müssen verstehen, dass das ein Leistungsfußball ist und dass halt nur 11 Spieler spielen können. Und wenn man eine Mannschaft hat, gerade im Jugendbereich von 20 Spielern, dann sind halt 9 Spieler, die jetzt erstmal vielleicht sehr unzufrieden sind und ihre Entwicklung total negativ entgegentreten und schon alles vorbei ist. Und da muss man halt die Eltern, wie gesagt, im Vorfeld immer wieder abholen oder auch mal von mir aus auch mal nach einem Spieltag, ja, wenn sie dann da noch stehen oder mit dem Spieler, wie gesagt, die Gespräche führen, wo es einfach darum geht, denen zu zeigen, das ist ja noch nicht das Ende der Karriere, sondern es ist ein Entwicklungssprung. Und oftmals ist es so, dass Spieler, ja, der ein oder andere Spätzünder dazu kommt, logischerweise, aber mancher Spieler braucht auch ein bisschen Entwicklung, um den Sprung in die höhere Jahrgangsstufe zu schaffen. Dann muss man auch immer unterscheiden, ist es ein älterer Jahrgang, ist es ein jüngerer Jahrgang? Wer spielt auf seiner Position? Wenn du jetzt beispielsweise einen Jugendnationalspieler hast, der alle Spiele zuvor gemacht hat, der ist dann natürlich wahrscheinlich erstmal gesetzt in seinem Verein. Und dann kommt ein Spieler, der vielleicht diesen Sprung noch nicht geschafft hat, aber im Laufe der Zeit schafft das, den Spielern eine Konkurrenzposition darzustellen und irgendwann mal zu überholen. Und das musst du halt als Trainer im Auge haben. Also ich wäre niemals so verschlossen und würde sagen, die Spieler sind alle gesetzt, gar nicht im Jugendbereich, sondern ich würde schon immer wieder ausprobieren und gucken, sind die Jungs dahinter in der Situation, Anschluss zu finden oder sogar zu überholen. Ja, und vor allem das Entscheidendste ist für mich, mit den Spielern zu arbeiten. Also kein Spieler, der bei mir hinten dran steht, würde links liegen gelassen werden, sondern es geht immer darum, wie machen wir dich besser, egal ob es jetzt mental ist, egal ob es jetzt über ein ganz normales Trainingstool ist, ja, vorher, nachher, Stärken, Schwächen bestimmen, mit dem Spieler zusammen durchgehen. Das ist viel Arbeit. Wir haben unwahrscheinlich viel Arbeit, das hast du aber im Profibereich genauso. Also ich trainiere im Profibereich mit den Spielern, die hinten dran stehen oder generell mit jedem Spieler individuell sowieso auch noch weiter. Weil wir wollen ja die Waffen weiter ausbauen, beziehungsweise wollen wir die Schwächen so ein bisschen minimieren. Aber das Wichtigste ist immer, dass der Spieler viele Wiederholungszahlen bekommt, um einfach seine Sicherheit auf dem Feld zu kriegen.
Du hast jetzt schon, naja, die Schwächen angesprochen, und hattest vorher auch über die besondere Waffe, die ein Spieler haben muss, gesprochen. Das ist ja immer so eine Diskussion, dieses Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen. Wie gehst du damit als Trainer um oder was würdest du den, naja, Zuhörern empfehlen? Wie sollte sich das, naja, gewichten? Einmal den Umgang mit den Schwächen, das irgendwie zu trainieren und gleichzeitig aber auch diese besondere Waffe erstmal zu entdecken, zu erkennen und dann eben auch ja weiter zu schulen.
Ja, also Stärken, Stärken, das ist natürlich das Hauptprinzip, weil das ist das, was dem Gegner richtig wehtun kann, mit dem der Spieler absolut punktet. Und Schwächen kannst du entweder individuell ausarbeiten oder im Kollektiv ausarbeiten. Und das ist ja das, was ich gesagt habe, wenn du einen besonderen Fußballer hast, der vielleicht extrem offensiv geprägt ist und du schon versuchst, ihn auch defensiv in die Spur zu bekommen, aber siehst, dass der Spieler einfach dass das nicht 100% sein Gehen ist. Da musst du halt gucken, dass du Beispiel, wäre jetzt ein Zehner, dann spielst du vielleicht in einem 4-2-3-1 mit zwei Sechsern da hinten, damit er dann auch wirklich in der Defensive vielleicht ein bisschen aufgefangen wird. Oder du sagst zu dem Spieler, pass auf, wir haben jetzt das Anlaufverhalten extra auf dich abgestimmt, keine Ahnung, es ist zum Beispiel ein Stürmer und er hat meinetwegen, sagen wir mal jetzt zum Beispiel, nicht die konditionellen Möglichkeiten, was er aber eigentlich haben sollte in der Jugend, aber vielleicht ist er noch nicht so weit. um permanent hoch anzulaufen, zu pressen und von links nach rechts und was weiß ich, wo er dann alles attackieren soll. Dann, dass du dann vielleicht sagst, okay, pass auf, wir laufen um 1 gegen 1 an, das machen wir jetzt für dich. Du hast die einzige Aufgabe ist, du nimmst den zentralen Innenverteidiger, Beispiel gegen den Dreieraufbau, so, und dann ist deine Aufgabe einfach den Spieler zu attackieren, beziehungsweise zu schließen, wenn der Ball auf die Außenposition geht. Und das wäre dann erstmal dein einziger Auftrag, den du hast. So, im nächsten, das machst du dann für eine gewisse Phase und dann holst du den nächsten Part. Wenn du siehst, der Spieler hat sich schon weiterentwickelt, kannst du dann mit ihm auch andere, jetzt wie in dem Fall Pressing-Tools spielen zum Beispiel, so dass du sagst, okay, wir gehen jetzt auf, keine Ahnung, auf ein fallendes Spiel noch zurück, dass wir sagen, okay, du bist jetzt nach vorne angelaufen, der Ball überspielt aber die Position, jetzt heißt es für dich Anschluss finden nach hinten und entsprechend den Raum zu schließen, so dass der Ankerspieler oder der Rückpass nicht generiert werden kann und so weiter und so weiter. Und wenn du das langsam aufbaust, für den Spieler verständlich ist, dann ist das viel fruchtbarer, als wenn du jetzt zum Beispiel ihm von vornherein mit 500 Matchplänen zuballerst und ihm sagst, wenn der Ball da ist, machst du das, wenn der da ist, machst du das, wenn der da ist, das, da, das. Das Spiel muss extrem einfach sein, logisch sein für den Spieler und effektiv. Und das ist es. Und man braucht, klar wissen wir Trainer, 100 Varianten, wie du gegen den Ball spielst und mit dem Ball. Aber das Entscheidende ist immer, was braucht die Mannschaft und was braucht der Spieler an der Hand. Und der braucht nicht meine ganzen Informationen, weil er soll kein Trainer sein in der Situation, der soll ein Spieler sein, der sich auf sein Spiel, auf seine Stärken, den seinen Stärken vertrauen kann, die er einsetzt. Und dafür braucht er schnelle, kurze Handlungsanweisungen.
Bevor wir danach zur Abschlussfrage kommen, würde ich gerne nochmal, naja, vielleicht um nochmal was Greifbares für die Hörer zu haben, wenn wir das jetzt alles so ein bisschen Revue passieren lassen, was wir bisher besprochen haben, was wären für dich so, wenn es um den Übergang in den Erwachsenen oder eventuell dann auch Profifußball geht, was wären deine Top 3 Tipps, worauf man besonders dabei achten kann als Trainer?
Ja, also das Wichtigste ist, dass man jedem Spieler dieselbe Chance gibt und natürlich entsprechend mit dem Spieler in allen Bereichen arbeitet, die man zusammen bespricht. Das wäre das eine. Das andere wäre, dass man natürlich die physischen als auch also die physischen Aspekte berücksichtigt. Und da finde ich es immer wichtig, dass man präventiv auch arbeitet, sprich Athletik, aber nicht nur im Kraft- und Ausdauerbereich, sondern auch viel in der Beweglichkeit macht. Und gleichzeitig die Handlungsschnelligkeit mit trainiert. Dieser Aspekt ist für mich entscheidend. Und das andere ist, dass man für die Spieler es schafft, eine Atmosphäre darzustellen, die den Spieler gut tut. Also wo man sieht, die Mannschaft hat auch sehr viel Spaß bei dem, was sie tun. Und es wird nicht nur reingedrückt, das Fußballkonzept, sondern man möchte es mit Leidenschaft spielen. Man kommt gerne zum Training, man ist gerne in der Kabine. Und man weiß, man kann mit dem Trainer offen sprechen und nicht nur, dass es nicht nur ein Monolog ist, sondern eher ein Dialog ist, gerade in den Sitzungen, in der Nachanalyse ganz wichtig oder vielleicht vor dem Training in den Videositzungen, je nachdem, wie jeder Trainer das aufbaut und dass man den Spieler entsprechend abholt. Weil es gibt nichts Schlimmeres als, meiner Meinung nach, ich habe da immer so einen Spruch, ich sage, wenn ich es in der Theorie nicht verstehe, kann ich es in der Praxis nicht umsetzen. Und deswegen finde ich den Dialog immer gut. Ich möchte den Spieler hören, wie denkt er über die Situation. Manchmal kommen da auch richtig gute Ideen raus, wo du sagst, ey, überragend, wir können es auch genauso machen, wie du es beschrieben hast. Dann lässt man selber seine Idee weg, weil die einfach gut ist dann in dem Moment und den Spieler nochmal mehr beflügelt, wenn er seinen Teil dazu beigetragen hat, dass wir mit dem, vielleicht mit dem, ja, mit der neuen Herangehensweise mehr Erfolg haben können, dann ist das alles okay. Aber wenn man dann zu engstirnig ist und von oben herab, ich bin der Trainer, ihr müsst machen, was ich sage, also ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß und es hätte mir damals als Spieler, mir hat das auch nicht gefallen. Ich hatte solche Trainer logischerweise, aber ich habe das immer anders geführt. Und deswegen, man sieht ja auch bei meiner Station bei Waldhof Mannheim, wo ich 2 Jahre war, da hatten wir die erste Elf, das war ein Kader von Spielern, die in den anderen Vereinen, also 6 der 11 Spieler, die ich spielen lassen habe, die haben in den anderen Vereinen nur auf der Tribüne gesessen, die haben keine Rolle gespielt. Aber die haben sich so gut entwickelt, die sind jetzt in der zweiten Liga, teilweise erste Liga Ausland, dritte Liga, absolute Topspieler. Und das ist halt schön zu sehen, wenn man so etwas hinbekommt. Und da muss jeder dazu beitragen, dass man da nicht zu so egoistisch ist und sich selber nicht so wichtig nimmt. Und deswegen glaube ich einfach, die Atmosphäre in Verbindung mit den richtigen Tools ist dann die optimale Form, einen Spieler zu entwickeln.
Was glaubst du, woran liegt das? Also, zu weit kann natürlich auch gehören, dass man dann vielleicht Spieler hat, die vorher in einer stärkeren Mannschaft waren und deshalb keine Rolle gespielt haben, aber es kann ja auch sein, dass der Trainer vorher vielleicht nicht das in dem Spieler gesehen hat, was dann der Trainer danach sieht. Also, was glaubst du, sind da die Gründe, dass oder Hauptgründe, dass Spieler so unterschiedlich von Trainern wahrgenommen werden?
Ja, es ist das große Ganze. Man kann nicht sagen, das ist es, sonst wird es jeder machen. Aber es ist genau das, was du gesagt hast. Es kann sein, dass ein stärkerer Spieler auf der Position spielt. Es kann aber auch sein, dass der Spieler in seiner Situation überhaupt gar kein Selbstvertrauen mehr hat, weil er halt einfach nur nebenher läuft, der Trainer nie mit ihm redet oder das Trainerteam. Er das Gefühl hat, er ist nicht mehr Teil der Mannschaft. Das ist für mich so das Hauptaugenmerk. Deswegen sage ich ja, bei mir wird jeder Spieler, der auch hinten dran steht und momentan vielleicht keine Rolle für die erste Elf ist, trotzdem immer gleich behandelt wie ein Stammspieler. Bedeutet, ich spreche trotzdem mit dem Spieler, ich mache genauso viel Individualtraining mit den Spielern wie mit den anderen Spielern. Man sagt sogar, eigentlich die ersten Elf brauchst du nicht pflegen, sondern eher die hinten dran sind. Und wenn die Spieler sehen, dass man sich Mühe gibt und dass er im Vordergrund steht und vor allem auch der Mensch im Vordergrund ist, dass du ihn fair behandelst und nicht links liegen lässt, dann kann der Spieler einen Entwicklungsschub nehmen, von dem man gar nicht ausgegangen ist. Ich hatte auch Spieler zum Beispiel, die körperlich nicht in der Situation waren, Profifußball zu spielen. Ja, die haben dann vielleicht Luft gehabt für 60 Minuten, eine Athletik, die überhaupt nicht ausreichend war, um irgendwie den nächsten Step zu machen. Und mit denen haben wir so gut gearbeitet, dass wir die ersten Erfolge wirklich nach 7, 8 Wochen schon mit kontinuierlicher Arbeit und einem guten Ernährungsplan mit ihm zusammen und so durchgegangen sind. Die waren dann so dankbar und haben sich so gefreut, und das hatte ich jetzt schon öfter, weil ich glaube, dass das die Physis halt sehr, sehr wichtig ist, dass die Spieler dann im Nachgang so dankbar sind, weil sie einfach viel stärker in ihrer Position werden. Sie können sich schneller drehen, sie können dadurch ihre Handlungen schneller vollziehen. Und dieser ganze Prozess, es sind ja Hundertstel Sekunden, die entscheiden, ob ein Schnittstellenpass gespielt werden kann, ob ich raus aus dem Druck komme, ob ich rechtzeitig ins Pressing gehe oder ob ich eine Situation, wie schnell ich eine Situation erkenne und sie dann auch lösen kann, gerade in der Rotation etc. Und diese Dinge tun den Spielern auch oftmals gut. Also es ist immer das große Ganze, aber niemals aus den Augen verlieren, dass man die Spieler individuell abholen muss. Und jeder Spieler hat die Berechtigung und du hast die Pflicht als Trainer, dich mit jedem Spieler zu beschäftigen und versuchen, mit ihm so gut es geht zu arbeiten.
Ja, sehr spannend. Du hattest auch noch den Punkt Handlungsschnelligkeit angesprochen. Da würde ich auch gerne nochmal fragen, was könnten, naja, dann Trainer in der Praxis, naja, in der Umsetzung machen, um dieses Thema anzugehen? Du hattest ja auch die Trainingsphilosophie Deutschland angesprochen. Eine Sache wäre ja zum Beispiel viel auch auf kleine Spielformen zu setzen, weil dann natürlich der einzelne Spieler öfter dran ist, schneller eine Entscheidung treffen muss als im 11 gegen 11, wo er mehr Zeit hat. Also vielleicht ein bisschen weniger taktisch denken und mehr in Kleinspielform machen wäre jetzt ein Vorschlag von mir. Was würdest du den Hörern vielleicht sonst noch mitgeben?
Sehr guter Vorschlag, Ralf. Also das ist genau das, auf was es dann wahrscheinlich abzielt. Es kommt immer darauf an, wie viel Trainingszeit hast du, also welchen Jahrgang trainierst du und wie willst du die Situation lösen. Also du hast jetzt ein Beispiel mit Ball genannt, mit der Trainingsphilosophie Deutschland. Die beinhaltet das wirklich alles. Also Kleinfeldspiele generell, wo du unwahrscheinlich viele Handlungen hast. Du kannst aber kognitives Training auch anwenden. Bei dem du gewisse Abläufe und Muster hast, kannst du jedes Mal zum Aufwärmen mit dazu nehmen. Ich finde, es ist gut, wenn man auch in den athletischen Teilen viel damit arbeitet, mit Reaktion und Handlungsschnelligkeit, sprich, keine Ahnung, im Jugendbereich Farben, Zahlen, schnelle Bewegungsabläufe. Da gibt es super Übungen auch aus dem Bereich Football, gerade bei der Athletik, gerade im Schnelligkeitstraining, egal ob jetzt wiederholte Schnelligkeit oder das reine effektive Sprinttraining. Da kann man wirklich sehr, sehr viel machen. Und ich würde das auch immer 2, 3 Mal die Woche mit einfließen lassen, weil ich halt einfach sage, Handlungsschnelligkeit, wenn du die hast, kommst du aus den meisten Situationen einfach besser raus und du bist einen Schritt im Vorteil. Und deswegen ist das ein Parameter, der auf jeden Fall niemals zu kurz kommen darf.
Dann kommen wir jetzt zur Abschlussfrage und das ist immer die Frage nach dem schönsten Moment als Trainer.
Es gab einige schöne Momente, aber Der schönste Moment als Trainer, ja, muss ich sagen, war, als wir mit Waldhof Mannheim gegen meinen alten Verein Eintracht Frankfurt den Pokal 2-0 gewonnen haben und die nächste Pokalrunde eingezogen sind, weil es halt eine Übermannschaft war und wir da wirklich ein klasse Spiel an den Tag gelegt haben. Und war natürlich wie euphorisierend, weil du hast zwar im Vorfeld dir schon mal den Gedanken gemacht, dass es passieren könnte. Pokal schreibt dir seine eigenen Gesetze, wie man so schön sagt, aber natürlich gehst du nicht 100% davon aus, dass es auch so klappt, wie du es dir vorstellst. Und in dem Spiel ist wirklich alles so gut aufgegangen, dass wir unser Ziel erreichen konnten und die nächste Runde aufgestiegen sind. Und dann guckst du in die Augen der Verantwortlichen, der Spieler und die sind alle so herzlich. Ich habe letztens wieder einen Spieler von mir getroffen, mich mit ihm unterhalten, habe ihn gefragt, was war denn so das schönste Erlebnis deines Lebens eigentlich, ne? Deines Lebens, muss man überlegen, der ist 25 gewesen. Und dann sagt er, das war genau das Beispiel, was ich gerade gesagt habe, als wir im Pokal gegen Eintracht Frankfurt die nächste Runde erreicht haben. Und der Junge ist bekannt und hat schon so viele Highlights erlebt, wie wir wahrscheinlich niemals erleben werden. Aber das war für den das Allergrößte. Und bei mir ist es auch das Spiel. Und natürlich generell freue ich mich immer, wenn ich neue Menschen kennenlerne, wenn ich in eine neue Stadt komme und ja, einfach das ganze Flair aufsaugen kann. Weil ich bin dann auch einer, ich identifiziere mich zu 100% mit dem Verein und mit der Stadt, bin dann auch ja, offen für viele Dinge und deswegen freue ich mich da immer, wenn ich sowas mache. Also es ist immer ein Highlight eigentlich, jeden Tag zur Arbeit zu gehen und mit einem guten Trainerteam und mit einer guten Mannschaft zu arbeiten. Ja, weil es ist eigentlich ein freundesfamiliärer Kreis und deswegen ja, freue ich mich und hoffe, dass es bald wieder losgehen kann.
Ja, sehr cool. Dann auf jeden Fall nochmal danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und für die Zuhörer auch nochmal, ich habe schon Zusagen von weiteren Gästen, sodass ihr euch da auf neue Folgen freuen könnt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.